Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Abgegriffener Allerweltsspruch, aber er beschreibt das größte Problem des Journalismus immer noch ziemlich treffend. Das Problem der Unabhängigkeit. Ist es möglich, glaubwürdig kritisch über Kreuzfahrten zu schreiben und sie gleichzeitig mit blumigen Worten zu bewerben? Der Spiegel macht das derzeit und wir sprechen gleich über diese journalistische Gratwanderung. Zu Beginn allerdings hören wir mal nach Hongkong zum immer lauter werdenden Chaos. Tränengas, Gummigeschosse, wir haben es eben in den Nachrichten gehört, das Chaos auf den Straßen, aber gleichzeitig auch das mediale Chaos, das sich in Hongkong derzeit ganz gut an den Regierungspressekonferenzen ablesen lässt. Normalerweise geht es dort brav und gesittet zu. Regierungschefin Carrie Lam überbringt ruhig ihre Mitteilungen. Die anwesenden Journalistinnen und Journalisten nicken brav. Derzeit hört es sich bei diesen Konferenzen so an.
Well, actually, this question has been response. Answered on previous occasions.
But you've evaded the question
Number one,
on numerous occasions.
As we have all heard,
do you have the autonomy or not to withdraw the extradition bill, please?
The second point I want to make.
Could you answer
in
that
response
specific question?
To the various demands that we have heard.
Do you have the autonomy or not to withdraw the extradition bill?
Yes, answer your question, please.
You have not answered the question. You've evaded the question.
Also der Ton wird definitiv rauer. Die chinesische Regierung warnt im Zusammenhang mit den Protesten von Terrorismus. Der Satz, die Lage spitzt sich zu, ist vor diesem Hintergrund absolut keine Dramatisierung. Und was erfahren wir hier darüber? Fast nichts, beziehungsweise nur sehr wenig. Denn China und damit auch Hongkong werden gemieden von deutschen Journalistinnen und Journalisten. Kein einziger fester Kollege berichtet derzeit von dort. Zeitungen und Sender fliegen immer mal wieder freie Mitarbeiter rüber, aber kontinuierliche Nachrichten aus erster Hand, die sind in Deutschland Mangelware. Warum? Und warum gerade jetzt in dieser so wichtigen und ereignisreichen Zeit? Felix Lee war einer der letzten Korrespondenten, die aus Hongkong berichtet haben, unter anderem für die Taz. Jetzt ist er in Deutschland, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Lee, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie im Juni zuletzt in Hongkong. Wie haben Sie die Lage dort erlebt?
Ja genau, Ende Juni, Anfang Juli war ich nochmal dort. Ich hatte da ausgerechnet die Tage erwischt, wo es vergleichsweise ruhig vor sich ging. Vorher gab es Randale, danach wieder. Also ich hatte eine relativ ruhige Phase, aber dummerweise auch Pech. Phänomen von einem solchen Job, dass man eben nicht mehr dauerhaft vor Ort berichtet und insofern dann auch nicht immer exakt die richtige Zeit abfängt.
Ja, die Dauerhaftigkeit wäre in diesem Fall dann also angemessen. Warum ist dort offenbar keiner der Kolleginnen und Kollegen mehr dauerhaft?
Ja, also insgesamt werden die Kolleginnen und Kollegen im Ausland weniger. Also ich rede jetzt vor allem von der Printbranche. Also den Zeitungen geht es ja nicht gut schon seit langem und Posten in Hongkong, also dass da Kollegen dauerhaft von Hongkong berichtet haben, das ist schon lange vorbei. Wir meisten deutschsprachigen Kollegen waren dann doch in Peking oder einige wenige in Shanghai. Aber obwohl Hongkong eine so wichtige, doch auch wichtige Finanzmetropole ist, ist dort schon seit Jahren eigentlich kein deutschsprachiger Korrespondent dauerhaft mehr vertreten. Ja, die Gründe sind einfach, das wird gespart.
Sparen ist das eine, aber wie sieht es vor Ort mit den chinesischen Behörden aus? Wir kriegen immer wieder Informationen, dass auch Akkreditierungen zu bekommen, also überhaupt in der Lage zu sein, von dort Bericht zu erstatten, nicht besonders einfach ist und immer schwieriger wird. Stimmt das?
Ja gut, da muss man natürlich unterscheiden zwischen Hongkong und China. Also Hongkong ist zwar eine chinesische Sonderverwaltungszone, hat aber noch autonome Rechte, also da gelten noch andere Rechte als in China. In China brauchen wir tatsächlich als ausländische Journalisten Akkreditierungen, die inzwischen doch auch sehr lange dauern, wenn man die beantragt, bis man die bekommt. Das ist in Hongkong nicht der Fall. Also nach Hongkong kann man tatsächlich einfliegen und dann einfach von vor Ort berichten. Das ist in China China nicht der Fall. Also, und in China ist es tatsächlich in den letzten Jahren auch zunehmend schwieriger geworden, überhaupt an so eine Akkreditierung zu kommen. Und selbst wenn man diese Akkreditierung hat, ist es nicht immer leicht, über alles zu berichten. Wie gesagt, das trifft jetzt auf Hongkong konkret nicht zu. In Hongkong ist es eher das Problem, dass da eigentlich niemand zumindest dauerhaft vor Ort ist.
Was macht das mit den Informationen, die von dort in die Welt herausdringen, wenn nur so wenig Kolleginnen und Kollegen dort sind?
Ja, ich meine, ich habe jetzt zwar mitgekriegt, dass einige deutsche Medienhäuser rasch Verstärkung nach Hongkong geschickt haben, damit sie von vor Ort über die Proteste berichten. Aber man muss doch einfach ganz ehrlich sagen, eine solche Berichterstattung ist natürlich bei weitem nicht mit den Berichten zu gleichen, wenn die Kolleginnen und Kollegen lange vorher schon vor Ort gewesen wären. Denn dann hätten sie auch die ganze Entwicklung mitbekommen. Da muss ich auch Selbstkritik üben. Also auch selbst, obwohl ich immerhin im Land war, also in Peking, war es dann doch häufig der Fall, dass man die Geschehnisse in Hongkong dann nicht immer ganz eins zu eins sofort mitbekommen hätte, wie das hätte angebracht gewesen wäre. Also das sind alles so Probleme und ich glaube, gerade wenn es um die Hintergründe geht, also wir sind zwar in Peking stationiert oder ich war jetzt in Peking stationiert gewesen, auch für Hongkong zuständig, aber das ist ein so Riesenland und in Hongkong ist die Mentalität auch eine völlig andere als in Peking. Die jungen Hongkonger sind eigentlich gefühlt wie im freien Westen aufgewachsen, so erzogen, haben die Werte da übernommen, was in China überhaupt nicht der Fall war. Und um diese Proteste zu verstehen und den Vorlauf auch zu verstehen, muss man dann halt auch diese Unterscheidung machen. Also die Hongkonger sind eben nicht die Pekinger und sind auch nicht die Shanghaier. Und das kriegt man natürlich erst vor allem dann mit, wenn man dann auch viel da war, beziehungsweise am besten sogar dauerhaft oder für längere Zeit dort vor Ort gewesen wäre, dann hätte man das besser auch mitbekommen.
Nochmal zurück zum Thema Berichterstattung und welche Medien wie aufbereitet werden. Es sind natürlich Kolleginnen und Kollegen sowohl in Hongkong als auch in China, aber zum Beispiel amerikanische und britische Kollegen sind dort viel häufiger vertreten. Haben die einen anderen Fokus, einen anderen Gewichtungspunkt, was die Berichterstattung betrifft und wir hier in Deutschland gar nicht so, ich sag mal, interessant finden?
Ja, definitiv. Also ich habe doch auch in meiner Zeit in Peking immer wieder erlebt, dass dann doch gerne auch von deutschen Medienhäusern dann eins zu eins die Berichte und Analysen und auch Einschätzungen übernommen wurden, die von angelsächsischen Medien, vor allem von US-amerikanischer Seite, übernommen werden. Die sind natürlich personell viel, viel besser aufgestellt, aber häufig ist das eben nicht der identische Blick. Also ich sage immer ein Beispiel, also der Handelskrieg, der momentan tobt, da haben die Amerikaner gute Gründe, da auch gegen China vorzugehen. Das trifft allerdings überhaupt nicht auf Deutschland zu. Es gibt kein anderes westliches Land, das so sehr von dem chinesischen Aufstieg in den letzten Jahrzehnten profitiert hat wie die Deutschen. Und wenn die Deutschen jetzt aber die deutschen Medien eins zu eins die Argumentation der Amerikaner übernehmen, dann ist das einfach nicht angemessen. Das ist ein völlig anderer Blickwinkel.
Kaum deutsche Kolleginnen und Kollegen, insbesondere festangestellte Korrespondenten in China bzw. in Hongkong. Mit dem ehemaligen Korrespondenten der Taz, Felix Lee, habe ich über das Thema gesprochen. Danke, Herr Lee.
Ja, vielen Dank.
Erst Netflix und Amazon Prime. Längst stehen auch Apple und Disney als Anbieter exklusiver Streaming-Angebote in den Startlöchern. Klassische Fernsehsender, ja, die gibt es noch, die setzt diese Entwicklung natürlich unter Druck. Und zu diesen klassischen Fernsehsendern zählen auch Pay-TV-Anbieter, wie zum Beispiel Sky. Wie geht es Sky Deutschland eigentlich und wie will der Sender in dem immer schwierigeren Markt bestehen? Mit Antworten auf diese Frage tut der Sender sich da ein wenig schwer, berichtet Daniel Buß. Er hat mit Experten gesprochen.
Lutz Meyer ist auf Medienkonzerne spezialisiert. Der Wirtschaftsjournalist hat einst für die Financial Times Deutschland berichtet. Inzwischen ist er beim Monatsmagazin Kapital. Den Pay-TV-Sender Sky hatte er schon im Blick, als der noch Premiere hieß. Die Antwort auf die Frage, wie es den Münchnern geht, sei damals einfacher gewesen.
Was das Deutschlandgeschäft betrifft, kann man es ganz genau gar nicht sagen, weil es keine Bilanzen mehr gibt, die sich auf Deutschland beziehen. Also das heißt, alles, was man sagen kann, sind Vermutungen. Ich würde vermuten, nicht so gut, weil Sky gerät stärker unter Druck. Es gibt mehr Konkurrenz.
Meyer meint Streaming-Portale wie Netflix, Amazon Prime und nicht zuletzt die Sportplattform DAZN.
Ein bisschen ist das, was wir jetzt beobachten, paradox, weil das erste Mal in der Geschichte gibt es eine größere Zahl deutscher Mediennutzer, Bewegtbildnutzer, die bereit sind, dafür jeden Monat Geld auszugeben und ein Abo zu zeichnen. Und die, die da immer von profitieren wollten, nämlich Sky, profitieren da nur zu einem geringen Maße von.
Schwierigkeiten, Sky in Deutschland zu greifen, hat auch der Deutschlandfunk. Das Sky-Management gibt Medias Res kein Interview. Eine Sprecherin verweist stattdessen auf das Handelsblatt. Dort hat Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt gesagt, Sky habe sich hervorragend entwickelt. In der Zentrale in Unterföhring bei München soll von den etwa 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber eine zweistellige Zahl gehen, um neue einzustellen, die bei der Digitalisierung helfen. Zu Geschäftszahlen sagte Schmidt:
Ich darf Ihnen leider keine detaillierten Angaben machen, nur so viel. Ich bin zufrieden mit dem ersten Halbjahr. Wir sind auf einem guten Weg. Wir wachsen.
Sky gehört seit bald einem Jahr zum US-Fernsehgiganten Comcast und hüllt sich seitdem stärker in Schweigen, auch bei der Zahl der deutschen Abonnenten. Vor der Übernahme waren es gut 5 Millionen. Die Fronten, an denen Sky kämpft, sind hingegen klar. Da ist vor allem das Wettrennen mit DAZN, Beispiel die Premier League. Sie lief lange auf Sky, dann schnappte sie sich DAZN, jetzt wieder Sky. Sky feiert das.
New season, a fresh start. This is the Premier League and dreams do come true.
27th Premier League season gets underway.
Sky war schon immer auch Film und Serie. Während es im Sport eher um Konfrontation mit anderen Anbietern geht, sucht Sky hier zunehmend die Kooperation, auch wenn es wie mit der Neuverfilmung von Das Boot als Serie zunehmend auch exklusive Produktionen gibt. Bei Babylon Berlin machte Sky mit der ARD gemeinsame Sache. Sky holte auch die Erfolgsserie Game of Thrones exklusiv nach Deutschland und benannte für die HBO-Produktion extra einen Kanal zeitweise zum Thrones-Sender um. Und auch technisch sucht Sky heute die Nähe zur Konkurrenz. Der aktuelle Receiver, genannt Sky Q, bindet die Mediatheken von ARD und ZDF wie selbstverständlich ein und sogar Streaming-Anbieter aus den USA.
Alle Serien von Sky und alles von Netflix aus einer Hand, nur mit Sky Q.
Die größte Herausforderung bleibt aber der Sport. Die Deutsche Fußballliga bereitet die nächste Ausschreibung der Medienrechte vor und klärt gerade mit dem Bundeskartellamt, ob es in 2 Jahren wieder nur einen großen Live-Anbieter geben darf. Zuletzt hatte das Kartellamt mit einer No-Single-Buyer-Rule dafür gesorgt, dass auch andere zum Zuge kommen sollten. Eurosport kaufte die Freitagsspiele und lizenziert sie zur neuen Saison, die an diesem Wochenende startet, weiter an DAZN. Käme es bald zum Showdown im Rechtegeschäft, welche Chancen hätte dann Sky gegenüber DAZN, das viel Geld mitbringt?
Die Liga schaut bei der Rechtevergabe aufs Geld,
sagt Kapitaljournalist Lutz Meyer.
Das heißt aber auch, die Liga hat ein großes Interesse daran, dass es Sky weiter gibt und dass die auch finanzkräftig werden, denn sonst können die kein Wettbieten entfachen, wenn es Rechte gibt. Insofern aus Sicht der Liga ist es das Klügste, die Rechte so zu verteilen, dass jeder noch gerade genug Geld zum Leben hat, aber auch nicht mehr.
Auch deshalb dürfte der finanzielle Druck auf Sky immer weiter steigen. Wie gut der Pay-TV-Sender dafür gerüstet ist, das bleibt sein Geheimnis.
Also fassen wir zusammen, es wird nicht einfacher für den Pay-TV-Sender Sky. Daniel Buß berichtete.
Medias Res. 3 Fragen an
Andreas Meyer-Lauber, ich bin Vorsitzender des Rundfunkrats beim WDR.
Was läuft gut in den Medien?
In den Medien haben wir eine erstklassige politische Berichterstattung in Deutschland. Ich will das Beispiel Europawahl nennen. Ich glaube, dass man in keinem anderen Land der Welt so gut im Vorfeld der Wahlen informiert wurde. Und ich fand, dass die Öffentlich-Rechtlichen dabei eine besondere Rolle gespielt haben. Und eigentlich haben sie mehr zur Wahlbeteiligung beigetragen als die Parteien selbst.
Was läuft schlecht in den Medien?
Was ganz schlecht läuft, ist der Wettbewerb zwischen den tradierten, ich sage auch mal privaten und öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland in der Konkurrenz zu amerikanischen Konzernen, die Plattformen und Ähnliches betreiben. Und während im Presserecht alles ziemlich genau bestimmt ist, was man darf und was man nicht darf und welche Handlungsmöglichkeiten man hat, ist praktisch ein rechtloser Zustand bei den Plattformen eingekehrt. Das halte ich für ein schweres Versäumnis der Politik. Die Plattformen müssen reguliert werden und wer Fake News in die Welt setzt, muss dafür Verantwortung übernehmen.
Und bei Ihnen?
Der Rundfunkrat ist ein total spannendes Gremium, weil die ganze Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen abgebildet wird. Vielleicht etwas zu wenig junge Leute, aber ansonsten sind so alle Positionen vertreten. Und spannend ist daran, dass alle an der einen Stelle am selben Strick ziehen, nämlich sagen, wir brauchen erstklassig öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einen starken WDR in Nordrhein-Westfalen.
Wunderbare Reiseerlebnisse und unvergessliche Momente. Klingt gut, nicht? Können Sie genießen, wenn Sie eine der wunderbaren Spiegel-Leserreisen buchen. Der Spiegel Verlag tritt hier als werbekräftiger Reisevermittler auf und gleichzeitig allerdings hinterfragt das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe den, Zitat, Wahnsinn-Kreuzfahrt. Geht das? Kritisch Bericht erstatten und gleichzeitig bewerben? Sollten wir mal genauer drauf schauen. Und ja, uns ist bewusst, dass wir das hier beim Deutschlandfunk aus einer vergleichsweise bequemen Perspektive tun. Anders als Zeitungen und Magazine werden wir von Ihnen per Rundfunkbeitrag finanziert. Aber dennoch, wie können Journalismus und Querfinanzierungsmodelle Hand in Hand gehen? Ich habe vor der Sendung mit Gerrit von Nordheim vom Institut für Journalistik der TU Dortmund gesprochen. In seinem Buch »Journalismus ist kein Geschäftsmodell« geht er genau der Frage nach, wie Unabhängigkeit und Finanzierung kombinierbar sind. Ich habe ihn gefragt, wie er den aktuellen Fall Spiegel- und Kreuzfahrtberichterstattung bewertet.
Ja, ich wäre zurückhaltender als beispielsweise der DJV bei meinem Lob über die Titelgeschichte selbst. Und das ist eine kritische Haltung, die man erwarten darf und muss vom Spiegel. Das Ganze ist ja auch nicht gerade großer Scoop oder ein aufgedeckter Skandal oder ähnliches. Kreuzfahrtschiffe stehen schon lange in der Kritik und in letzter Zeit wieder verstärkt. Da springt der Spiegel eher auf den fahrenden Zug. Löblich finde ich aber die Transparenz in der Hausmitteilung, also die Erklärung, Redaktion und Anzeigenabteilung sind getrennt. Kann man ja nicht oft genug betonen. Und auch die Ankündigung, man werde die Praxis dieser Rabattierung für Leserreisen überdenken, das ist nicht selbstverständlich. Hat aber auch natürlich was mit öffentlichem Druck und Imagepflege zu tun, klar.
Ja, Sie sprechen es an auf den Umstand, dass kritische Berichterstattung trotz Werbung für Kreuzfahrt möglich sein muss. Da weisen die Herausgeber auch explizit hin. Ist Ihnen das schon häufiger untergekommen, dass kritisch Bericht erstattet wird für diejenigen, für die man auch Werbung macht?
Ja, früher gehört es auch tatsächlich zum guten Ton, gerade kritisch über regelmäßige Anzeigenkunden zu berichten. Da war man wegen einem Automobilkonzern, der regelmäßig inseriert hat und man wollte nicht in den Verdacht geraten, dort Hofberichterstattung zu betreiben und hat dann gerade über diese Anzeigenkunden kritisch berichtet. Ob das heutzutage im Zuge der ökonomischen Krise immer noch der Fall ist, darf jedoch bezweifelt werden.
Genau, das ist das Problem. Wie hat sich das entwickelt? Die Abozahlen sinken, Werbung und Fremdfinanzierung wird da immer wichtiger. Ist da der Journalismus bzw. die Unabhängigkeit des Journalismus auch davon beeinflusst?
Definitiv. Also Journalismus ist nur so lange unabhängig, solange auch die Geschäftsmodelle halbwegs funktionieren. Und das tun sie leider heutzutage immer schlechter. Seit Anfang der 80er Jahre fällt die Gesamtauflage, geht Quartal für Quartal bergab. Hinzu kommt das Internet, übermächtige Konkurrenten auf dem Werbemarkt, eine dominierende Gratiskultur. Deswegen kann man tatsächlich leider häufiger beobachten, wie ökonomische Rationalität anfängt, redaktionelle Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist nicht mal nur das klassische Anzeigengeschäft. Ein weiteres Beispiel ist Corporate Publishing. Hier werden oft redaktionelle Ressourcen für PR-Aufträge genutzt, aber auch das ganze Thema Intermediäre. Also wenn Journalisten beginnen, Inhalte so zu verändern, dass sie von Facebooks Algorithmen mit Sichtbarkeit und damit auch mit Klicks belohnt werden, das ist ja auch eine Form der Vermischung von ökonomischen Motiven und redaktioneller Arbeit.
Es muss also nicht immer die klassische Werbung sein, die als Anzeige auftritt und man dann das Problem hat, kritisch über diesen Werbepartner zu berichten. Wo verlaufen da aus Ihrer Sicht die Grenzen der Vereinbarkeit von Inhalten und Abhängigkeit?
Die Grenzen sind zumal natürlich im Pressekodex geregelt, also Schleichwerbung. Es muss klar getrennt sein, es muss klar ersichtlich sein, was Anzeige ist, was redaktioneller Content ist. Es gibt natürlich Redaktionen, die da extreme Lösungen anstreben, ganz und gar auf Werbung verzichten, beispielsweise die Krautreporter oder die Republik aus der Schweiz. Es geht aber nur für Nischenangebote, für große Vollredaktionen ist das nicht realistisch. Und bei Letzteren würde ich sagen, ist es rational, eine Grenze zu ziehen, spätestens wenn die eigene Reputation bedroht ist. Deswegen eben nicht für die Rüstungsunternehmen oder Ähnliches zu werben. Ansonsten wäre ich da vorsichtig, journalistische Normen auf das Anzeigengeschäft zu übertragen. Das ist meiner Ansicht nach getrennt zu denken und auch in dieser ethischen Dimension getrennt zu denken.
Journalismus ist kein Geschäftsmodell, heißt Ihr Buch, aber dennoch muss Journalismus ja finanziert werden, unter dem Aspekt, dass unabhängige Finanzierung immer schwieriger wird. Gibt es für Sie eine Alternative, die sinnvoll und, sagen wir, sich als beste von den schlechtesten Lösungen anbietet?
Ja, eine Lösung, die zunächst banal klingt, die ich da gerne ins Feld führe, ist meines Erachtens mehr über Journalismus reden, zu verdeutlichen, welchen Wert Journalismus für die Gesellschaft hat, auch für diejenigen, die vielleicht nicht täglich Qualitätsjournalismus rezipieren. Da sind auch Journalisten selbst gefragt, und das sollte auch in der Schule passieren, mehr über Medien und Journalismus gesprochen werden. Hieraus kann bei der jungen Generation eine veränderte Einstellung zum Wert von journalistischem Inhalt entstehen. Eine leicht verbesserte Zahlungsbereitschaft deutet auch schon darauf hin, dass das im Ansatz passiert. Und auf der anderen Seite müssen die Verlage sich aufraffen, interessante digitale Produkte für diese Millennial-Generation anzubieten. Spotify für Regionalzeitungen wäre beispielsweise so eine Idee. Wenn all das nicht genügt, dann brauchen wir meines Erachtens eine medienpolitische Idee, die Qualität und Vielfalt auch in Zukunft sichert, vielleicht analog zum öffentlich-rechtlichen System.
Was für eine medienpolitische Idee schwebt Ihnen da vor?
Ich denke, dass das Problem, was sich durch das Internet stellt, einer Informationsflut, ist ein Ordnungsproblem, ein Sortierproblem, ein Empfehlungsproblem, was wir derzeit großen Intermediären überlassen. Und da diese Intermediären überlassen wir, Ordnungen zu schaffen nach ihren eigenen Regeln, nach in Algorithmen verankerten Regeln.
Mit Intermediären meinten Sie Google und Facebook zum
Beispiel.
Genau,
richtig. Und diese Regeln, diese Algorithmen werden zu Anreizstrukturen, die nicht unbedingt Qualitätsjournalismus fördern. Aber diese großen Infrastrukturen, dieser Intermediäre, sollten aus meiner Sicht ersetzt werden durch eine andere Ordnung. Da gibt es die Idee gemeinwohlorientierter Intermediäre, die ähnlich organisiert sein könnten wie das öffentlich-rechtliche System, die Anreizstrukturen schaffen könnten für Qualitätsjournalismus.
Gerrit von Nordheim vom Institut für Journalistik der TU Dortmund. Mit ihm habe ich über das schwierige Thema gesprochen, wie journalistische Unabhängigkeit und deren Finanzierung in Einklang zu bringen sind. Danke, Herr von Nordheim.
Danke Ihnen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Lena Müssigmann von der Schwäbischen Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Tourismusboom kommt nicht überall an. Am Montag sind in Baden-Württemberg neue Statistikzahlen vorgestellt worden zur Tourismusbranche. Der Landkreis Ravensburg hat da überdurchschnittlich zugelegt. Die Übernachtungszahlen sind um 73% angestiegen. Grund dafür ist ein neu eröffneter Ferienpark in Leutkirch mit 5000 Betten. Wir haben jetzt gefragt, kommt dieser Touristenzustrom in den Kleinstädten hier in der Region an? Werden die jetzt häufiger besucht? Die Bilanz fällt gemischt aus. Wir haben Städte mit besonderen Sehenswürdigkeiten. Die spüren den Zustrom, aber Ravensburg, die größte Stadt, und Wangen, die zweitgrößte Stadt im Kreis, haben noch wenige Touristen aus diesem neuen Centerparks bei sich an der Theke stehen gehabt in der Touristinfo.
Und dann war da noch in Sachen Medien der 15-jährige Schüler Emre aus Nordrhein-Westfalen, der in seiner Freizeit gerne rappt. Bei Spotify nennt er sich Future. 400 Follower hat er dort. Er rappt auf Deutsch über sein Leben und was er so mag. Am Freitag ordnete Spotify seinen neuen Song Ausländer 2 versehentlich dem Superstar-Rapper Future aus den USA zu. Dort gibt es auch einen Future. Der hat knapp 21 Millionen Follower. Und auf dessen Profil erschien nun Ausländer 2 von Emre. Was werden die Millionen Future-Fans weltweit denken, wenn sie den neuen Song Ausländer 2 ihres Idols Future alias Emre aus NRW hören? Auf Deutsch. Emre jedenfalls dürfte sich ein bisschen gefreut haben. Die Future-Fans vielleicht auch. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit dem Büchermarkt. Medias Res wieder morgen um 15.35 Uhr wie gehabt. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut. Bis dahin.